Weil einer der wichtigen Punkte ist tatsächlich, je mehr man Musik gut kennt, desto wahrscheinlicher findet man sie gut tanzbar. Und um es aber eben als Experiment gestalten zu können, musste ich diesen Faktor ausschließen können, ob die Leute das Stück kennen oder nicht. Also habe ich mit einem Komponisten zusammengearbeitet, Robert Schmidt, der mir 4 neue Tangos komponiert hat.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Vielen Dank, dass ich zu dir ins Büro kommen durfte, Kendra Stepudat. Du bist Musikethnologin und hast dich im Rahmen deiner Tätigkeit an der Universität Graz beschäftigt.
An der Kunstuniversität Graz. Ganz wichtig.
Da muss man sehr aufpassen. Dich mit dem Tango Argentino beschäftigt. Darf ich? Ich habe Naturwissenschaften studiert. Mir sind Geisteswissenschaften wirklich relativ weit entfernt. Können wir allgemein mal sprechen, was ist eigentlich das Feld der Ethnologie? Was für Aufgabenstellungen gibt es denn generell und dann spezifisch Musikethnologie? Was passiert hier?
Also hier in Graz heißt das Institut nicht Musikethnologie, sondern Ethnomusikologie. Das ist aber wirklich marginal der Unterschied, aber es sagt auch, dass wir eben genau an der Schnittstelle zwischen Musikwissenschaft und Ethnologie arbeiten oder Anthropologie, ist eigentlich noch ein bisschen präziser. Sprich, das Feld befasst sich mit dem, was Menschen betrifft, die in irgendeiner Form Musik machen, Theater machen, tanzen. Also alles, was so im Englischen als Performing Arts subsumiert wird. Und da geht es eben nicht so sehr um die eigentliche Analyse des Materials, sondern um die Menschen dahinter. Aus was für Gründen machen die Musik? Wie organisieren die sich? Warum spielen die da andere Musik als hier? Warum hat die Musik vor 100 Jahren anders geklungen? Warum prägen Migrationsströme die Musik vielleicht sogar Richtung traditioneller als nicht? Also es gibt da sehr, sehr viele, ein breites Feld, sehr viele Fragen. Und historisch kam die Ethnomusikologie mal daher, dass wir uns mit der Musik befasst haben, die nicht euroamerikanische Bühnenmusik war, sprich westliche Klassik. Ja? Das ist es aber schon lange nicht mehr. Also spätestens seit den 60er Jahren beschäftigen wir uns mit Popmusik der ganzen Welt und all dem Möglichen. Und was aber anders ist als in der klassischen Musikwissenschaft, ist der Ansatz. Nämlich, wir sprechen mit den Leuten. Wir hören uns nicht nur die Musik an und lesen die Scores, sondern wir sprechen mit den Menschen und versuchen zu verstehen, was sie antreibt. Ich glaube, das ist das, was es einigermaßen auf den Punkt bringt und wo eben anthropologische Techniken, Forschungstechniken, sprich wir generieren neues Datenmaterial dadurch, dass wir uns mit Menschen auseinandersetzen, und Musikwissenschaft, wir beschäftigen uns mit Musik und Tanz und Theater, aufeinandertreffen. Also das wäre genau so die Mitte.
Also hat auch eine gewisse psychologische Komponente?
Nicht wirklich, nee. Musikpsychologie ist wieder ein anderes Gebiet und auch ein ziemlich großes, aber da...
Oder eine gesellschaftskulturelle Komponente?
Soziologisch, ja. Also wobei die Grenzen zwischen Soziologie und Anthropologie sind heutzutage auch sehr fließend. Also ich persönlich benutze auch soziologische Ansätze, sowas wie zum Beispiel Netzwerktheorien. Aber Musiksoziologie ist wieder was anderes.
Ich glaube, das ist ein gefährliches Terrain.
Es ist kompliziert.
Das merke ich. In medias res, im Zuge deiner Arbeiten beschäftigst du dich mit dem Tango Argentino. Und ich sage dazu gleich vorab, es gibt so viele Arbeiten, die unterschiedliche Aspekte des Tango Argentinos behandeln, dass es mir schon schwerfällt, da eine Auswahl zu treffen. Aber was mir einmal sehr stark aufgefallen ist, war ein Artikel, den ich lesen konnte, in größeren Umfang zum Thema Dekonstruktion des Tango Argentino. Und das fand ich natürlich sehr interessant. Ich habe da einige neue Dinge erfahren. Dekonstruktion heißt, du räumst mit gewissen Mythen, die sich da so eingeschlichen haben, auf. Mhm. Ist das korrekt?
Ja, ja, kann man so sagen, ja.
Und fangen wir gleich mit dem Namen an. Ein so ein Mythos ist der Name Tango Argentino, was zugegeben auch bei mir immer den Eindruck erweckt, na, das gibt es eigentlich überhaupt, bis der heißt Tango Buenos Aires. Das kann nur, also es kann nur Argentinien sein. Und wenn man dann irgendwo mal dann eine andere Bezeichnung liest, mein Spanisch ist ganz furchtbar, aber Tango Rio de Platenensis oder so ähnlich, dann fragt man sich, was ist das jetzt? Mhm. Aber das scheint ja eigentlich die richtige Namensgebung zu sein.
Also wenn man es ganz genau nimmt, muss man eigentlich wirklich Tango Rio Platense sagen.
Ach so.
Aber das ist einfach nicht der Begriff, der sich etabliert hat. Und selbst in der, also Rio Platense kommt von der Rio de la Plata Gegend zwischen, also das, der Fluss, das große Delta zwischen Uruguay und Argentinien. Und Rio Platense deswegen, weil es eben dieses Ballungsgebiet in Süd-Uruguay und Nord-Argentinien umfasst. Auf beiden Seiten des Rio de la Plata hat sich der Tango entwickelt. Aber Argentinien ist einfach die größere Nation mit der deutlich größeren Hauptstadt und dem deutlich größeren Drang, auch diesen Tango für sich zu reklamieren, historisch gesehen. Und also wenn man beispielsweise sich anschaut die UNESCO-Deklaration, wo der Tango als Intangible Cultural Heritage erfasst ist, da heißt es nur The Tango.
Also niemals Argentino
dran. Nicht Argentino hinten dran, sondern The Tango. Wobei ich das auch ein bisschen kritisch finde, weil The Tango kann auch finnischer Tango sein oder kann eben auch Ballroom-Tango sein, kann auch der gute alte, weiß ich nicht, türkische Tango aus den 1920er Jahren sein, den es ja auch gegeben hat, oder der spanische. Aber ich verstehe, warum sie das Argentino nicht mit rannehmen wollten, weil nämlich Uruguay und Argentinien den Antrag gemeinsam gestellt haben.
Ah, okay, verstehe, das ist klar. Marketingtechnisch scheint das Argentinien wirklich.
Die haben es einfach sehr geschickt angestellt, das für sich zu reklamieren. Und
so unter wie dem die Wiener der Schnitzel. Und das ist ja in Wahrheit, genau. Wie wir wissen, in Mailand erfunden worden, glaube ich. Okay. Eine andere Dekonstruktion, und jetzt greift sie in das Tanzleben ein, ist der Mann. So, erste Sache, auch ich habe Tango tanzen lernen begonnen mit, das geheißen, und der Mann macht das und dann kann die Frau das machen. Also heute würde man sagen Leader Follower oder Proposer Interpreter oder ähnliches. Ja. Aber der Mann führt. Und dann gibt es eben die Geführte, die hat umzusetzen, was vorgegeben wird. Mhm. Ist das eine Sache, ein Mythos, der eigentlich nie gestimmt hat? Also auch in der Vergangenheit nicht?
Das ist eine gute Frage. Wenn man sich die Kommentare von klassischen Milongueros anschaut zu dem Thema, dann eher nein. Also da war schon ziemlich klar, wer was macht. Und also wenn ich mich erinnere an die paar Tänze, die ich mit etwas älteren Milongueros in Buenos Aires hatte, da war nicht gewünscht, dass ich irgendwie anfange, selber zu interpretieren. Das war, da wurde dann eher noch fester zugepackt, wenn
sich irgendwelche, abgewichen bist du,
ja, wenn sich irgendwelche kleine Freiheiten erlaubt habe. Also ich glaube schon, dass es in einer gewissen Zeit, in einem gewissen Bereich des Tango überhaupt stimmte, dass der Mann führt und die Frau folgt. Aber Tango ist ja ich sage nicht globales, sondern ein globalistisches Phänomen, nämlich ist es an vielen Orten der Welt, nicht überall, etabliert. Und es gibt inzwischen ja so viele, hast du selber gesagt, so viele verschiedene Arten von Tango. Und der Tango, den wir hier in Europa tanzen, der ist nicht mehr dieser Tango, wo das diese ganz klaren Rollenbilder und eben diese ganz starke hierarchische Aufteilung gibt, wo man als Follower, ganz egal welches Geschlecht man hat, einfach null Interpretationsspielraum hat. Ob das jetzt vor 100 Jahren auch so war, kann ich nicht sagen, weiß man schlichtweg nichts drüber. Da gibt es keine Aufzeichnungen, da gibt es Fotos, auf denen kann man nicht sehen, wie stark die Leader-Follower-Aufteilung war. Und es gibt auch nicht wirklich Beschreibungen dazu, außer von außerhalb, was die Leute da machen, aber nicht, was Tänzer selber gesagt haben. Insofern vielleicht die Entwicklung der letzten, sagen wir mal, 70 Jahre hin zu mehr Freiheiten, mehr Gleichberechtigung. Aber wie gesagt, vielleicht liegen die Wurzeln tatsächlich noch früher, aber das weiß man nicht.
Aber aus deiner Erfahrung, du sagst in Buenos Aires, hast du erlebt, dass auch ältere oder alte Milongueros dir quasi ihren Plan auch aufgezwungen haben. Jetzt lernen wir hier in Europa Tango von sehr vielen argentinischen Lehrern, die da unterrichten oder es auch weitergeben an hiesige Autochtone, die dann wiederum selbst ihrerseits Tango unterrichten. Mhm. Gibt es da jetzt tatsächlich eine Änderung, eine Aufweichung in diesem in diesem Spiel sozusagen, dass die Leute schon von Anfang an lernen sollten, miteinander zu kommunizieren, also dass jemand einen Vorschlag macht und die andere Person folgt diesem Vorschlag? Oder ist es nicht so, dass gerade Anfänger oder Menschen, die noch nicht so lange tanzen, wo die Grenze auch immer ist, dass das eine Überforderung darstellt eigentlich, weil dieses Übermaß an Freiheit eine echte Herausforderung ist?
Ich würde nicht sagen überfordert, das ist einfach eine andere Art von Forderung. Also wenn, vor vielen Jahren habe ich selber mit meinem Partner unterrichtet, vor allem gern Anfängerkurse, weil das macht am meisten Spaß.
Das Erfolgserlebnis am größten, nehme ich mal an.
Ja, genau, wie man diese Begeisterung erstmal wecken kann. Und wir haben immer Rollen gewechselt bei den Leuten und haben sie immer beide Seiten erfahren lassen und haben Wert darauf gelegt, dass es eine Gleichberechtigung von Anfang an gibt. Wenn man so anfängt, Tango zu lernen, ist es, glaube ich, gar nicht so sehr eine Challenge, wie wenn man darauf erst gestoßen wird nach 5 Jahren und plötzlich sein Führungssystem ändern muss. Also ich glaube nicht, dass es schwieriger ist. Ich glaube nur, es ist anders. Also da glaube ich nicht. Ich glaube, ne? Und ich würde es auch nicht anders haben wollen. Nach all den Erfahrungen, die ich habe. Ich tanze jetzt seit 21 Jahren. Und habe sehr viele verschiedene Stile kennengelernt, auch mit den Moden in Europa so mitgewachsen, glaube ich. Die gab es ja erst, war irgendwie, wir haben alle versucht, möglichst fancy Footwork und dann haben wir alle versucht, Neodynamics und dann kam die Milonguero-Phase und irgendwann haben sich so die verschiedenen Richtungen etabliert. Aber egal welcher Tanzstil, dass man aufeinander hört und nicht einfach nur macht, was man möchte, als derjenige, der führt. Ich glaube, das ist, gehört zum guten Ton dazu. Zumindest in dem Tango, den ich gerne tanzen möchte.
Es ist aber auch gleichzeitig ein Abbild der gesellschaftlichen Entwicklung. Also Queer Tango wäre doch, also in Buenos Aires, glaube ich, sowieso lange Zeit hat es, glaube ich, was ich verstanden habe, nicht gegeben oder nur sehr versteckt gegeben. Also nicht auf offiziellen Milongas, dass Männer mit Männern tanzen, Frauen mit Frauen tanzen. Mhm. Und in Europa war eigentlich schon vorher.
Nee, andersrum.
Andersrum?
Ja, also die Queer-Tango-Szene, da gibt es sogar ein sehr schönes, langes Buch von Mercedes Liska zu dem Thema, Queer-Tango. Die Queer-Tango-Szene in Buenos Aires ist riesig. Also und schon recht alt. Also und ist, man muss ja auch mal nochmal unterscheiden. Queer-Tango einerseits kann ja heißen, es ist egal, wer führt und folgt und kann andererseits heißen, eine sexuelle Ausrichtung. Also Milongas speziell für queere Menschen. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, die sich
eben, also überlappen. Das ist ein bisschen schwierig, ja, darüber zu sprechen.
Aber Argentinien ist eins der Länder, wo die Ehe zwischen Homosexuellen schon sehr lange existiert und wo also die Rechte sehr gut gesichert sind. Vielleicht nicht mehr lange unter dem derzeitigen Präsidenten, aber schauen wir mal. Und die Queer-Tango-Szene in Europa, ich weiß nur, wie es in Deutschland angefangen hat und das ist auch schon eine ganze Weile. In Österreich, ich glaube, wir sind einfach zu klein dafür, oder?
Naja,
gibt's in Wien eine Queer-Tango-Szene?
Es gibt queere Menschen. Also, ja, na, sicher gibt es. Gibt es natürlich, ja. Also es gibt einen der Lilies Ballroom, wo ganz bewusst, es gibt Queer-Tango-Unterricht, Stunden.
Okay. Ja.
Und die organisieren meines Wissens auch mehr Queer-Tango Milongas. Mhm. Was nicht heißt, alle sind ausgeschlossen, die sich nicht als offen schwul oder lesbisch anerkennen, aber wo offensichtlich völlig klar ist, hier kann jeder mit jedem tanzen, egal welchen Geschlechts, und es gibt wahrscheinlich auch keinen. Den nächsten Mythos eigentlich, den du jetzt nicht angeschrieben hast, aber ist das eigentlich ein Mythos, ich habe den Eindruck, was ich so mitbekomme in der Community, der Cabeceo geht vom Mann aus. Warum habe ich den Eindruck gewonnen? Weil viele Frauen sagen, ja, ich komme deswegen nicht zum Tanzen, weil ich werde nicht angeschaut und deswegen kann ich es nicht zustimmen, mhm, und sitze halt dann da den ganzen Abend. Ist das so? War das auch immer so, dass der Cabeceo in seiner Grundgeschichte her ein Instrument des Mannes ist, einen Wunsch auszusprechen, zu tanzen, aber umgekehrt gab es das gar nicht?
Wenn wir uns nicht anschauen würden, könnten wir nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, da gehören immer zwei dazu. Du kannst mich anstarren, solange du willst. Wenn ich nicht zurückschaue, dann tanzen wir beide nicht. Das heißt, Cabeceo und also eigentlich Mirada ist ja also der Blick vorher. Ja. Ne? Also eigentlich sprechen wir vom Mirada. Wenn sich unsere Blicke nicht treffen, dann können wir nicht zum Nicken, sprich Cabeceo, übergehen. Das heißt, wenn ich als Frau irgendwo sitze und es schaut mich niemand an, ja, das ist total frustrierend. Da kann ich so viel durch den Raum schauen, wie ich will, und ich werde keinen Tanz haben. Andererseits, wenn mich drei anstarren und mit denen möchte ich nun mal aber einfach nicht tanzen, habe ich die Option, einfach woanders hinzuschauen. Ja? Das heißt, es ist relativ gleichberechtigt, würde ich sagen. Weil es müssen sich zwei treffen und es müssen beide Ja sagen. Und dass man als Frau nicht zum Tanzen kommt, liegt nicht an Mirada Cabeceo, sondern liegt an ganz vielen anderen Dingen, nämlich zum Beispiel daran, dass es einfach viel zu viele Frauen gibt, oder sagen wir mal so, zu wenig Männer, nicht zu viele Frauen, dass wenig Frauen noch anfangen, führen zu lernen, wobei das enorm vorangeht jetzt. Wenn man nicht den ganzen Abend sitzen will, dann muss man halt führen lernen und dann hat man mehr Optionen.
Wobei es eine andere Qualität ist natürlich des Tanzes, die man vielleicht nicht unbedingt wollte.
Wenn man nur folgen möchte, dann muss man akzeptieren, ja, dass man halt, weniger den halben Abend als Optionen hat, zu tanzen. Und dann natürlich also auch all diese psychologischen Geschichten. Wie prominent kann man sein in einer Blickaufforderung? Liegt einem das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fürchterlich schüchterner Mensch. Ich finde das fürchterlich. Also Mirada Cabeceo ist für mich immer ein Kampf, weil ich, wenn mir jemand in die Augen schaut, ich instinktiv nach unten schaue. So, schau mich nicht an, Hilfe, habe ich irgendwo was zwischen den Zähnen? Und das ist für viele andere auch so. Also andererseits mag ich es auch nicht, wenn sich jemand vor mir aufbaut und die Hand ausstreckt und sagt, geh mal tanzen. Zumal, wenn ich mit dem nicht tanzen will. Ja, dann, also ich meine, ich habe jetzt inzwischen so viel Standing, dass ich dann auch sage, danke, nein. Und dann geht der gekränkt oder beschämt zurück zu seinem Platz, auch nicht schön. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieses Ritual von Mirada Cabeceo das Problem ist, sondern einfach ganz viel anderes von dem, was auf einer Milonga so passiert.
Was mich jetzt zu einer persönlichen Frage bringt, wie gehst du um damit abgelehnt zu werden?
Ich führe.
Also nachdem ich den... Okay, du sagst dann halt nicht. Und
na, das, also ich meine, das ist was, wo natürlich, ich meine, da gibt es hunderte von Blog-Einträgen zu und Texte. Wie, warum tut man sich das überhaupt an? Warum hat man ein Hobby, bei dem man meistens als Folgende nicht mal sicher sein kann, wenn man auf eine unbekannte Milonga geht, dass man überhaupt tanzen wird an dem Abend, wenn man nach 2 Stunden frustriert wieder nach Hause geht. Warum tut man sich das an? Ne? Da habe ich jetzt auch nicht die Antwort drauf. Und es kann sehr frustrierend sein und es kann auch dann die nächste Milonga, also ich habe oft genug schon den Punkt gehabt, wo ich dachte, ich mache nicht mehr weiter. Ich habe einfach keine Lust mehr auf all diese Spielchen und so. Und zumal, wenn man sich dann auch wissenschaftlich damit auseinandersetzt und versteht, was so die Hintergründe dafür sind, dann, also ich glaube, ich hatte es dir auch als beim Vorgespräch erzählt, ich habe selber nicht getanzt, während ich mein Buch geschrieben habe, weil es einfach, ich habe es zu sehr behirnt. Ich hatte dann keine Lust mehr zu tanzen. Aber ich habe jetzt dann tatsächlich vor ein paar Jahren intensiv mit dem Führen begonnen und habe da inzwischen auch Spaß dran, kann die Milonga navigieren und habe meine, auch hier in Graz, meine Lieblingstänzerinnen, wo ich mich dann schon drauf freue, auch als Führende mit denen zu tanzen und das nicht mehr nur eine Notlösung ist, sondern einfach das für mich den Tango enorm auch bereichert. Aber ja, ich glaube, jeder muss so seine Mittel und Wege finden, mit Ablehnung umzugehen, und wenn man das nicht kann, dann ist man beim Tango halt falsch. Also das gehört dazu. Das sagen wir auch unseren Anfängern in den Kursen und da haben ihnen das gesagt. Tango ist total frustrierend. Eigentlich kann man niemandem guten Gewissens empfehlen, damit anzufangen. Weil, also erstens, dass es nicht weitergeht, dass man ewig üben muss und lernen muss, bevor man dann also endlich diese Saccada hinbekommt. Und dann geht es aber mit der einen und nicht mit der anderen. Und all diese Sachen. Und dann fährt man irgendwo hin und dann will keiner mit einem tanzen. Oder man muss so viel Geld investieren und dann kann man sich's nicht leisten. Und also ja, es gibt sehr viel Negatives über den Tango zu sagen. Aber trotzdem, wenn einen die Leidenschaft gepackt hat, dann nimmt man das alles in Kauf.
Eine Tanda von 15 Minuten kann das alles wegwischen.
Genau. Und dann kann man auch nach Hause gehen.
Apropos nach Hause gehen. Man geht meistens mit derselben Partnerin oder mit demselben Partner heim, mit dem man hingegangen ist.
Ja.
Aber ein Mythos, das du dekonstruiert hast, und das hinterfrage ich jetzt allerdings, Tango ist erotisch, sagst du, na, eigentlich nicht. Also Umfragen haben gezeigt, das wäre jetzt nicht so. Warum eigentlich? Wobei das die Frage aufwirft vorher, was heißt eigentlich Erotik oder unter welchem Gesichtspunkt kann man dann wirklich mit vollem ruhigem Gewissen sagen, der Tango ist nicht erotisch?
Das sage ich nicht. Ich sage nur, dass der Tango nicht erotischer ist als andere Tänzer auch. Weil man kann auch beim Salsa mit jemand anders nach Hause gehen oder beim Lindy Hop. Also wenn man Erotik oder sexuelle Anziehung empfindet mit jemandem, kann es bei jedem Tanz passieren. Und das passiert nicht öfter beim Tango als bei anderen Tänzen.
Ist das so?
Das ist so.
Wer sagt das?
Zumindest die Studien, die ich gelesen habe, die ich verglichen habe und die Gespräche, die ich mit diversen Menschen geführt habe darüber. Also jetzt könnte man natürlich noch mal eine ganz groß angelegte Studie vielleicht auch in mehreren Ländern der Welt versuchen. Aber ich glaube, dass das Gleiche bei rauskommen würde. Worauf beziehst du dich denn?
Naja, ich habe gelesen als Zitat von jemandem, ich habe es richtig verstanden, 50% der Menschen, die da gefragt wurden, haben gesagt, na, also für mich ist es auch nicht so, also Tango und Erotik ist es nicht. Und da denke ich mir, okay, aber im Umkehrschluss sagen 50% der Menschen, ja, es ist so. Und das finde ich nicht wenig. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist ja aus der Geschichte des Tango schon, wo der entstanden ist. Wenn es wahr ist jetzt, in Bordellen oder Kabarets, Etablissements, wo die Männer die Möglichkeit hatten, es gab offensichtlich in Buenos Aires damals sehr viel mehr Männer, die eingewandert sind aus Europa, die halt keine Frau hatten und es gab die Möglichkeit, einen körperlichen Kontakt zu haben, noch nicht sexueller Natur, aber doch körperlichen Kontakt zu haben, mit einer Dame, die man dafür bezahlt hat und diese unfassbare Nähe und diese Berührung von Körperteilen noch dazu, an die man sonst eigentlich in Anführungszeichen nicht rankommt, ist die beste Voraussetzung dafür, in etwas hineinzukippen, wo man nachher sagen kann, bumm. Also ich weiß nicht, was das jetzt war, aber das war jetzt irgendwie war da was Besonderes.
Mhm. Natürlich. Ich sage auch nicht, dass es nicht passiert.
Das könnte ich mit Lindy Hop, glaube ich, oder mit Salsa in der Form, weil da diese Voraussetzungen sind, nicht erleben.
Ja und nein. Ich habe mal einen sehr schönen Spruch gehört, weiß leider nicht, welche Quelle das war. Wer es nicht aushält, jemanden zu umarmen, den er nicht kennt, der sollte nicht Tango tanzen. Und wer es nicht aushält, jemandem in die Augen zu schauen, den er nicht kennt, der sollte nicht Salsa tanzen. Das heißt, wo sich Erotik entwickelt, kann auf verschiedenen Ebenen sein. Also wenn ich genau immer nicht aneinander komme, sondern dieses Teasen in der Luft ist, wie beim Salsa oder Lindy, wo man nur Handkontakt hat und dann aber vielleicht doch mal irgendwo auf Körper plötzlich und das ist aber so ganz kurz nur, sodass man vielleicht denkt, ha? Ja. Oder eben lange jemandem in die Augen schauen, auch das kann Gefühle fördern. Also da gibt es auch Studien zu. Das heißt, die Möglichkeiten sind vielseitig, aber du hast recht, je mehr Körperkontakt da ist, desto wahrscheinlicher, dass man das intensiver empfindet, auch weil man den anderen riecht. Die Pheromone, die jemand ausschüttet, und da gibt es auch sehr spannende Studien zu, nicht meine, aber aus dem Bereich Psychologie. Wenn man tanzt, nicht nur Endorphine, sondern also auch Sexualhormone, das ist ordentlich. Und die hört, die, das spürt man nicht, wenn man nicht so dicht dran ist. Ne? Also, und wie, also beim Tango, wir haben ja also Schläfenkontakt und man riecht hier hinter dem Ohr den Hals hinunter und da wird produziert. Also das ist schon auch eine gute Voraussetzung, weil es gab nämlich diese Phase beim Revival in Buenos Aires auch, 80er Jahre jetzt, wo der Tango aktiv von Lehrenden de-erotisiert worden ist. Also um ihn quasi nochmal einer neuen, größeren Klientel schmackhaft zu machen, wurden zum Teil Terminologien, aber auch manche Bewegungen rausgenommen aus dem Repertoire, um das Ganze zu technisieren und das Ganze weniger anzüglich zu machen. Und diese Art Tango, den haben wir übernommen. Aber dass es den gegeben hat und dass es den geben kann. Und also ich meine, wir vielleicht gehen das heißt, mit dem gleichen Partner nach Hause, aber es gibt, denke ich, schon auch Alternativen. Und ganz ehrlich, meinen jetzigen Mann habe ich beim Tango kennengelernt. Ja, also, aber wie gesagt, ich hätte ihn sicherlich auch oder vielleicht auch bei Forró, das ist ein brasilianischer Paartanz, wo man auch sehr eng miteinander tanzt, kennenlernen können. Also das hätte sicherlich auch über etwas anderes als Tango funktioniert. Ich sage nicht, dass Tango nicht erotisch ist, um nochmal das zu wiederholen. Ich sage nur, kann woanders auch passieren. Und den Tango als den erotischsten Tanz hinzustellen, glaube ich, würden viele aus der Praxis denn doch ablehnen und sagen, nee, es ist einfach nur ein Tanz, den ich gerne tanze und ich genieße es, andere in den Arm zu nehmen, aber ich genieße auch, dass ich sie hinterher wieder loslassen kann.
Ein Mythos noch und dann kurz zu deinem aktuellen Buch, das du veröffentlicht, also das du gerade vorgestellt hast. Ein Mythos noch, Tango wird zu Tango-Musik getanzt. Mhm. Und wir hier in Europa, in Österreich erleben das auch tatsächlich so. Also aus meiner Erfahrung. Mhm. Also Alpha ist die letzte Tanda vor der Composita, die wahrscheinlich auch gespielt wird, wenn das Universum zu Ende geht. Es noch einmal Composita geben. Ja. Wir fragen uns nur, in welcher Version. Das ist... da gibt es eine Dreivierteltakt-Variante, die hat was. Also ich werde den Link nachher zum Podcast dazugeben. Also wir haben das hier nicht und witzigerweise gibt es ja auch sogar hier immer weniger Neo-Tango-Milongas in Österreich. Ja. Vielleicht auch in Deutschland, das weiß ich jetzt nicht. Was sehr erstaunlich ist, es könnte dazu führen auch, dass junge Menschen über diese quasi Werbeschiene auch nicht zum Tango Argentino gebracht werden. Mhm. Aber wie schaut es jetzt wirklich aus? Hat man auch in Argentinien, wo das ja entstanden ist, Tango halt immer nur zu Tango-Musik getanzt? Wie konnte man sich die Milongas in den 50er, 60er Jahren nicht vorstellen? 40er Jahren beginnen.
Okay, das sind jetzt ungefähr 5 Fragen.
Das tut mir leid.
Also erstmal zum Stand der Entwicklung hier vielleicht. Ihr habt das ja vorhin schon kurz gesagt, es gibt definitiv diese zentral-nordeuropäische Tango-Moden, wo als Gotan Project groß geworden sind, da haben wir alle zu Gotan Project getanzt und Tanghetto und wie sie alle hießen, Otros Aires. Und das war großartig. Ich habe da, wir sind zu Neo-Kursen gerannt und haben versucht, das entsprechende Bewegungsrepertoire zu dieser Musik aufzubauen. Und auf jeder Milonga lief mindestens ein Stück solche Musik. Ich sage deswegen ein Stück, weil das war noch zu einer Zeit, wo zumindest da, wo ich angefangen habe zu tanzen, da wurden keine Tandas gespielt. Da lief die Musik von Anfang bis Ende durch, schon gedijayt, aber nicht dieses
diese Tanda
Cortinas. Ja. Das ist was nicht überall automatisch mit anfing. Also wer in den 80ern angefangen hat, hat ohne Tandas tanzen gelernt. Und in den 90ern auch noch. Und es scheint wirklich eine große Mode gewesen zu sein. Und es gibt aber immer noch die Vertreter, die da ganz stark dran hängen. In Deutschland gibt es sie, die Neolongas. Aber auf stabil niedrigem Niveau, würde ich sagen. Das ist gekippt wieder Richtung mehr
traditionell.
Traditionell. mit diesem Milongero-Trend, der nach dem Neo-Tango-Trend kam und wo wir alle jetzt dann der Meinung sind, wir tanzen authentischer Tango, obwohl es eigentlich eine neuere Variante ist. Aber ist ja okay, ne? Was immer uns Spaß macht, egal wie es heißt. Man braucht auch vielleicht nicht unbedingt den Authentikfaktor, um das schön zu finden. Das ist das eine, wie ich das hier erlebe. Und zu Buenos Aires bin ich nicht die Expertin. Ne? Also da gibt es Bücher zu, die sich damit auch auseinandersetzen. Eben jene Autorin, die ich vorhin erwähnt habe, Mercedes Liska, hat dazu ausgiebig geschrieben, wie zum Teil auch die Queer-Szene an das Neo-Tango gekoppelt war. Und wie sich das da aber jetzt in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, kann ich wirklich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Ich weiß aber, weil ich mit denen auch zusammengearbeitet habe, zum Teil junge Tango-Musiker und Musikerinnen aus Buenos Aires, die selber in so einen Retro-Trend reingekommen sind, Musik vor Piazzolla zu spielen, Musik vor Pugliese zu spielen und dieses alte Repertoire auf eine neue Ebene zu heben, sich damit auseinanderzusetzen und nicht irgendein, weiß ich nicht, Elektrobeat drunter zu setzen und es damit modern zu machen, sondern es mit modernen Spieltechniken, modernen Methoden von Aufnahmen natürlich auch einfach in die Gegenwart zu holen, diese Art von Musik. Und das ist was in Europa auch passiert, aber noch nicht so stark wie in Buenos Aires. Und das ist aber auch was, wo ich habe viel mit europäischen Musikern, Musikerinnen auch gesprochen für mein Buch. Jetzt kommen wir langsam dahin. Die frustriert es natürlich enorm, dass die meisten Tänzer und Tänzerinnen die historischen Aufnahmen aus der Epoca de Oro, also 30er bis 50er Jahre, den modernen Aufnahmen vorziehen. Weil die wollen ja auch von irgendwas leben. Und es wäre schön, wenn sie eingeladen werden. Es wäre schön, wenn sie ihre CDs oder ihre MP3s verkaufen können und DJs diese Musik auch benutzen würden. Also das ist aber was gerade passiert, was so Post-Neo ist. Und eine Sache, die du gar nicht erwähnt hast, aber die zumindest als ich angefangen habe zu tanzen, auch groß war, war wirklich zu Nicht-Tango-Musik zu tanzen. Also die nicht mal Elektro-Tango war, sondern was völlig anderes.
Jimi Hendrix.
Ja, genau. Und was nicht alles. Also ich habe ich habe von einem DJ aus Deutschland das komplette Alternative Tango Archiv mal bekommen. Spannend. Bach. Pachelbel Kanon, ne? Unglaublich. Aber auch dazu war das dann eine gewisse Zeit völlig normal und gut und richtig zu tanzen. Aber die Mode ist auch beinahe verschwunden wieder. Also jetzt hier als ich nach Graz gekommen bin und die ersten Tango-Schritte hier dann wieder gemacht habe, das ist jetzt 14 Jahre. Ungefähr so. Da lief hier dann auf manchen Milongas auch noch solche Musik. Aber inzwischen wirklich gar nicht mehr. Jetzt hat man eigentlich nur noch Epoca de Oro und vielleicht ein, zwei Tandas von Gegenwartsorchestern, die relativ bekannt sind.
Kannst du erklären oder du dir erklären, warum das so ist? Sind die Tänzer und Tänzerinnen, oder vielleicht sogar wirklich die Lieder bewusst angesprochen, fauler im Sinne von, sie wollen jetzt wirklich wissen, wie es weitergeht, um zu wissen, was sie jetzt machen werden, was sie vorschlagen werden. Und das geht halt nur mit ganz, ganz, ganz gewohnter Musik und da darf es keine Überraschung geben, ansonsten ist man komplett aus dem Konzept gebracht. Kann das daran liegen oder ist es einfach eine Mode, wie es halt ist? Glockenhosen kommen und gehen unter Umständen. Ja. Und jetzt ist es halt so, vielleicht originale Musik auf Originalinstrumenten und überhaupt, also sowieso, originale Musik ist auf Originalinstrumenten gespielt, da braucht es dann keine Han und Kur Consensus Musicus Variante von Tango Argentino. Aber woran kann das liegen?
Also das ist genau eine der großen Fragen meines Forschungsprojektes gewesen.
Perfekt.
Da habe ich 4 Jahre lang ein Forschungsprojekt zu dem Thema gehabt mit noch 2 Mitarbeitenden. Und es ging um die Tanzbarkeit von Musik, die Tango-Tanzbarkeit von Musik. Absicht, den Titel so zu formulieren, nicht zu sagen die Tanzbarkeit von Tango-Musik, sondern die Tango-Tanzbarkeit von Musik. Warum haben wir das Gefühl, zu dieser Musik kann ich Tango tanzen und zu dieser nicht? Ursprünglich wollte ich dann eben auch noch Alternative Tango mit reinnehmen, aber das wurde einfach viel zu groß und viel zu weit. Ich versuche jetzt so ein paar wichtige Snapshots von den Ergebnissen einfach rauszuholen, weil wir reden schon über eine halbe Stunde und wir könnten
dann... Es ist super spannend, es tut mir leid.
Noch, da könnte ich jetzt...
Ich habe aber gesagt, bis Mitternacht.
Noch sehr lange drüber reden, genau. Und also wen das dann mehr interessiert, das Buch heißt Dance Tango Music, A Choreo Musical Exploration of Tango Argentino. Und ich schaue mir eben an, wie Tango-Tanz und Tango-Musik zusammenhängen auf diversen Ebenen. Und festgemacht eben einerseits an dieser Tanzbarkeit und andererseits auch an der Musikalität. Warum finden wir, dieser Tänzer ist musikalisch? Ich glaube, das Wichtigste ist, ein bisschen auch, was du schon gesagt hast, nämlich wir improvisieren ja unseren Tanz. Wir haben ein vorgegebenes Bewegungsrepertoire und manche haben mehr davon als andere. Mit manchen Partnern funktioniert es besser als mit anderen, aber kein Tango ist der gleiche wie irgendein anderer, den wir jemals getanzt haben. Es ist immer neu und immer anders.
Nicht einmal dasselbe Stück könnte ich drei Minuten später genauso...
Gleicher Partner, gleiche Musik, gleicher Raum
und
wird ein anderer Tango sein. Damit wir erfolgreich improvisieren, sodass es sich für uns beide gut anfühlt im Paar, braucht man eine gewisse Stabilität, damit die Ansprüche sich fokussieren können, also die Ansprüche an mein Hirn und meinen Körper, sich fokussieren können auf das Wesentliche, was in dem Fall die Improvisation im Paar wäre. Das ist sowas wie, ist schon schöner, wenn der Fußboden nicht klebt, ja, ist schon ganz nett, wenn die anderen in der Ronda auch so tanzen, dass ich nicht ständig irgendeinen Stiletto ins Kreuz kriege. Ist schon okay, wenn da nicht an irgendeiner Stelle der Tisch so rausragt in die Tanzfläche hinein, sodass ich da, also das ist mir tatsächlich mal passiert auf einer Minlong. Ja. Und da man als Frau ja rückwärts geht, habe ich immer die Kante vom Tisch in den Oberschenkel gekriegt.
Da muss man mit deinem Lied auch ein ernstes Wort sprechen.
Richtig. Oder mit demjenigen, der den Saal da so aufgebaut hat. Ja. Aber also diese Rahmenbedingungen, die müssen passen, damit ich mich problemlos auf meinen Tanz fokussieren kann. Und dann natürlich auch das Akustische. Wenn die Musik so viel Gehirnschmalz von mir in Anspruch nimmt, dass ich nicht mehr frei improvisieren kann, dann macht es keinen Spaß. Dann wird es anstrengend. Andersrum, wenn die Musik zu langweilig ist, sodass ich überhaupt nichts habe, was mich in meiner Improvisation herausfordert, macht es auch keinen Spaß. Also unter Umständen sind die Stücke schon irgendwie tanzbar, aber es macht keinen Spaß. Das ist ja nochmal ein nächstes Level von tanzbar und schön tanzbar. Oder ich höre ein Stück und will unbedingt jetzt die richtige Partnerin dafür finden, weil ich genau weiß, Pugliese muss man mit der tanzen. Ne? Mhm. Und es gibt auch fürchterliche Pugliese-Stücke, zu denen will ich vielleicht nicht mit ihr tanzen. Ja, also ich will nur sagen, es gibt tanzbare Musik und es gibt tanzbare Musik, zu der ich aufspringen möchte. Und diese Aufspringmusik ist tendenziell die genau die richtige Mischung zwischen Stabilität, sodass ich mich nicht zu sehr darauf konzentrieren muss, bietet und nicht zu viel, aber dann eben auch ein bisschen Herausforderung, sodass ich damit was anfangen kann in meiner Improvisation. Und ich habe dazu als Teil des Projektes so Experimente gemacht.
Genau, kannst du kurz erzählen, was du da gemacht hast, weil ich kann es mir nicht vorstellen.
Genau.
Du hast ja nicht Originalmusik verwendet, darin so Troilo und so weiter, sondern es ging irgendwie anders ab.
Richtig, weil einer der wichtigen Punkte ist tatsächlich, je mehr man Musik gut kennt, desto wahrscheinlicher findet man sie gut tanzbar. Und man weiß dann schon, also ganz extrem ist es sowas wie Bianchi, der dann irgendwo seine extrem Rita Dandos drin hat oder diese bei Lison. Dieses eine Stück. Ja, wenn man das nicht weiß vorher, dann läuft man einfach seine Beats weiter und ist völlig daneben, macht keinen Spaß. Wenn ich das Stück aber gut kenne, macht es sehr viel Spaß, das genau so zu vertanzen. Ja? Also sprich, ein Stück gut kennen beeinflusst, wie ich es als tanzbar empfinde. Und um es aber eben als Experiment gestalten zu können, musste ich diesen Faktor ausschließen können, ob die Leute das Stück kennen oder nicht. Also habe ich mit einem Komponisten zusammengearbeitet, Robert Schmidt, der mir 4 neue Tangos komponiert hat. Und nach langem Hin und Her, also wir haben ausgiebig diskutiert, uns auf DJ-Listen angeschaut, was sind gute Tangos, was nicht. Und haben dann beschlossen, falsche Tangos zu machen. Also sowas wie der ideale Tango wunderbar, hat alles, was man so braucht als Tänzer. Es stinkt langweilig. Quasi als Gegentest. Ja. 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 Und drei falsche, in Anführungszeichen, nämlich einer, der mit den Harmonien spielt, also wo man nicht die typische Kadenz am Ende hat, also wo es dann immer bam, bam, wieder zurück zur Tonika kommt.
Free Tango, in Anlehnung an Free Jazz.
Free Jazz, genau, sehr wilde Harmonien, die er da verwendet hat. Er hat sie dann genannt zum Teil Scheinfunktionen, also immer so angelehnt an Funktionsharmonik, aber nicht genau richtig. Das zweite Stück, da hat man nie Pause als Tänzer oder Tänzerin, vor allem als jemand, der führt nicht, weil es passiert was in den Bandoneons und dann passiert was im Klavier und dann passiert wieder was in der Geige und das überlappt sich ständig und es ist nie Ruhe, also quasi melodisches Wirrwarr.
Also ein reißender Strom, der einfach keine
genau, Pause. Genau, ein Informationsstrom, der nie abreißt. Und das dritte Stück war rhythmisch, hat mit dem Rhythmus gespielt, was mir in einem Vortest schon aufgefallen war, also oder was man nicht abtesten muss, weil jeder, der angefangen hat, in einem Kurs Tango zu lernen, hat eins und drei und eins irgendwann, ja, und wir gehen auf den Beat und wenn man jetzt ein Fünfviertel oder ein Siebenviertel macht, dann ist es klar, dass man rauskommt. Also das brauche ich nicht abtesten. Genauso brauche ich nicht abtesten, wenn das Tempo so ist, weil es ist zu schnell für Tango. Das ist selbst für Milonga schon zu schnell und zu langsam genauso nicht. Und wenn das Tempo ganz still und dann wieder langsam wird, habe ich auch keine Lust zu tanzen. Das ist, also Tango braucht Stabilität. So viel war klar, das braucht ihr nicht testen. Aber ich war neugierig, wie das sich mit den Phrasen verhält. Weil je mehr man lernt, Tango zu tanzen, desto mehr hat man ja so im Kopf, wo kommt das Bam-Bam? Ja, wo geht mein Tanz dann hin? Wann müssen die Füße geschlossen sein? Wo ist der Schluss? Oder wo wechselt es, wenn man sich jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigt, vom A-Teil in den B-Teil? Wann fängt der Sänger an? All diese Geschichten. Mich hat interessiert, haben die Tanzenden diesen Phrasenbogen auch im Kopf? Diese rhythmische Struktur von immer vier Takten, die zusammengehören, oder acht Takten. Dementsprechend hatte dieser Tango ungerade Phrasen. So 7 Takte, 13,5 Takte, 4 zwischendrin mal, aber dann gleich wieder 6,5 und so. Also ganz, ganz wild durcheinander. Sprich, die Auflösung der Harmonien kam nie an der Stelle, wo man es erwartet hat. So, und mit diesen vier Tangos bin ich dann durch Europa getourt und habe mit ganz vielen lieben Tango-Bekannten das organisieren können. Also die haben dann quasi ihre Praktika oder Milonga dafür geöffnet und mit ganz vielen Freiwilligen, 204 Leute haben insgesamt mitgemacht. Und das Ergebnis war tatsächlich dieser ideale Tango, Nullsummen-Tango war der beste. Also der war für alle am leichtesten zu tanzen, am angenehmsten zu tanzen und bewertet als tanzbar. Also das waren so die drei Hauptfragen, die ich mal gestellt habe. Und von den anderen am schlechtesten abgeschnitten hat der mit den falschen Harmonien. Und damit hatte ich nicht gerechnet. Das war ein echtes...
Weil ja die Phrasen abgeschlossen waren und es waren diese klassischen 8-taktigen oder 12-taktigen Bögen.
Alles andere hat gestimmt, ja. Alles war da, Melodien waren sauber, man hatte seine Pausen, aber die Harmonien waren total off. Also man ist nie an ein Ende geführt worden. Und das hat die Leute so sehr verwirrt und so sehr gestört, dass sie den Tango am wenigsten mochten. Jetzt, ich meine, wir sind lange in den Tango-Szenen unterwegs und die Tanzbarkeitsdebatten gibt es ja so, solange ich zurückdenken kann. Wer redet da über Harmonien? Es ist ganz oft die Frage, ja, es muss halt interessant sein und es darf nicht zu langweilig sein und deswegen ist nur Tango-Musik die richtige, weil man hat dann also die Linie und man hat aber gleichzeitig auch den Beat und man kann, ne? Also all diese, es geht meistens um Rhythmus.
Und Melodie.
Und Melodien,
weil wir es als Nichtmusiker erkennen können.
Richtig, ja. Also eine Klarheit in der Melodie. Ja. Aber wer spricht über, dass es die richtige Harmonisierung sein muss? Ja?
So. Kannst du nur als Musiker möglicherweise.
Richtig. Und da kann man jetzt natürlich anfangen zu interpretieren. Warum ist das so? Warum sind uns die Harmonien offensichtlich so wichtig? Und ich würde sagen, zwei Gründe. Das eine ist wieder dieses... Wir wollen uns wohlfühlen in der Musik, damit wir uns auf das Eigentliche konzentrieren können, nämlich das Tanzen. Und wenn da so schräge Harmonien sind, die ganz außerhalb dessen sind, was wir gewohnt sind, das stört viel mehr, als wenn das Bam-Bam an der falschen Stelle kommt. Das ist das eine. Und das andere, und da muss ich, hätte ich vielleicht den Robert Schmidt, den Komponisten dieser Stücke, einmal noch tadeln sollen. Der Tango mit den falschen Phrasen ist ein super schöner Tango. Da hat er einfach ein klasse Stück komponiert, wo man durch die Harmonien immer schön zum Ende einer ungeraden Phrase hingeführt wird. Und das bestätigt quasi das auch, ne? Also offensichtlich ist es wichtiger, von einer Harmonie zu einem Ende geführt zu werden, als dass man zählt, wann die 8 Takte vorbei sind.
Ja, umso mehr, als wir im Tango jederzeit eine Pause einlegen können und das zum Schluss deklarieren können. Wir tanzen ja nicht den Grundschritt durch, weil das gehört so und Punkt aus, basta.
Ja.
Sondern wir hören nach dem dritten Schritt auf und machen da die Pause, weil es mit der Musik passt.
Genau. Und nicht, weil wir jetzt bis 4 gezählt haben und Richtig. Da kommt es, sondern weil wir, selbst wenn wir nicht Musiker oder Musikerinnen sind, im Gefühl haben, also auf Englisch sagt man embodied knowledge, verkörperliches Wissen. Mhm. Wir haben im Gefühl, jetzt habe ich noch so viel, 3 Schritte und dann muss ich angekommen sein. Und das offensichtlich führt uns die Harmonie dahin mehr, als dass wir, wie gesagt, im Kopf eine absolute Anzahl von Schlägen haben. Das fand ich sehr spannend.
Das war die eine Sache. Du hast gesagt, du hast untersucht eben die generelle Tango-Tanzbarkeit mit diesen selbstkomponierten Stücken. Und dann hast du vorher auch gesagt, du hast aber auch untersucht, warum wir manche Menschen als besonders musikalisch empfinden in ihrer Tanzinterpretation. Was ist denn das Geheimnis? Ich würde es gerne wissen.
Jahrelanges Training. Okay. Nein, genauso, also das ist auch wieder so ein genau auf beiden Seiten gleich stark. Musiker, die für Tänzer spielen wollen, können nur dann richtig gut Tanzmusik spielen, wenn sie selber tanzen. Wenn sie selber wissen, worauf es ankommt. Also auch das in meinen Umfragen mit den Interviews, die ich geführt habe, die Orchester, die wirklich richtig gut ankommen bei Tango-Tanzenden, da tanzen mindestens 3-4 Leute selber. Und andersrum, wenn ich mich nie mal ein bisschen mit der Musik auseinandergesetzt habe und nicht so irgendein Grundverständnis dafür habe, werde ich kein musikalischer Tänzer sein können. Ich muss die Musik selbst verstehen. Wie ich da hinkomme, also da gibt es nicht den einen Weg, sondern da gibt es viele Wege hin. Aber so ein bisschen von allem kann nicht schaden. Nämlich einmal sich mit den Stücken auseinandersetzen. Immer wieder hören. Schauen, was passiert dann da eigentlich. Und anfangen vielleicht ein bisschen analytisch zuzuhören. Warum ist da dieses Bam-Bam? Warum ist es da nicht? Ja, und wie ist die Melodie eigentlich? Wie wird sie beim nächsten Mal, wenn sie wieder gesungen wird, ist sie da die gleiche oder ist sie da anders? So, also einfach sich mit der Musik auseinandersetzen, Orchester kennenlernen. Dann gibt es ja in den Musikalitätskursen diverse Ansätze. Also ich habe rein aus Neugier diverse solche Kurse belegt, um zu schauen, wie versuchen Tango-Lehrende das zu vermitteln. Und das eine Konzept ist das Generalisierende. Also schaut mal, Tango-Musik ist so. Teil A wird wiederholt, dann haben wir hier Teil B, dann gibt es die Coda und so. Ne? Also ich vereinfache jetzt alles ganz grob. Und dann steht man da als Nichtmusiker da und denkt sich, aha, verstehe nur Bahnhof. Für jemanden, der vielleicht ein bisschen musikalisches Hintergrundwissen hat, kann das schon helfen. Und sagt, Teil A, ach, der kommt wieder. Ah ja, richtig, da ist ja Teil A wieder. Und schon hat man ein bisschen mehr verstanden. Ne? Und dann,
Entschuldigung, ich versuche immer zu übersetzen in das Tanzen, das Umsetzen beim Tanz. Würde jetzt, wenn man es wüsste und tatsächlich dieses analytische Denken hätte, dazu führen, dass man sich überlegen kann, na gut, wenn ich weiß, dass jetzt zweimal Teil A kommt, mache ich jetzt nicht beim zweiten Teil A was vollkommen anderes, als ich im ersten Teil A getanzt habe, sondern nahezu das Gleiche, aber vielleicht halt nicht das ganz das Gleiche, sondern mit Variationen versehen. Habe ich vorher Ochos gemacht, werde ich jetzt nicht nachher gerade lange Pause machen während des ganzen Teil A's, um es in den Extrem zu bringen.
Ja, genau. Oder
aber das schaffen wir nicht, als Nichtmusiker wahrscheinlich.
Mit Erfahrung, beziehungsweise mit Ansatz B, nämlich sich mit einzelnen Stücken intensiv auseinandersetzen. Und wissen, dass beim ersten Durchlauf ist es ratatadam, tadadadadadam und dann kommt aber dadadi, dadadi, dadada. Ja, dann sind die Violinen und da weiß ich, da kann ich meine Pause machen, da kann ich meiner Partnerin vielleicht auch mal die Zeit für einen schönen großen Planeo geben. Ja, und da, genau, den Unterschied zwischen Staccato und Legato verstehen und umsetzen. Und das kann man, glaube ich, als Nicht-Musiker und Musikerin ganz gut, wenn man sich quasi mit exemplarischen Stücken auseinandersetzt und dann von daher abstrahiert auf andere. Also das Repertoire insgesamt einfach erweitern. Und was ich auch noch wichtig finde, ist zu lernen, die Bewegungsqualität variieren zu können. Also wenn ich Staccato in der Musik habe, also dass ich meine Schritte und meine Bewegung ein bisschen zackiger machen kann, obwohl es die gleichen sind, die ich vielleicht im Legato auch mache, wo ich ihnen aber einfach eine andere Qualität gebe. Das macht mein Tanzen automatisch um 50% musikalischer.
Weil das wird auch eine Änderung der Körperspannung
natürlich, brauchen. Ja, und das merkt das mein Partner sofort, dass ich zuhöre und dass da was passiert und dass ich nicht die ganze Zeit einfach immer nur die gleichen Schritte auf die gleiche Art und Weise mache. Da muss man gar nicht ein riesen Bewegungsrepertoire haben, um jetzt die verschiedenen Stile umzusetzen, sondern wenn ich einfach mit der Qualität schon mal ein bisschen spiele. Ja. Und dann gibt es natürlich, also das ist jetzt quasi der allgemeine Weg hin zum musikalisch Tanzen. Aber es gibt ja auch die Lehrer oder Lehrerinnenpaare, wo wir sagen, boah, die tanzen so schön musikalisch. Ne? Und was ich auch für das Buch gemacht habe, ich habe mir so ein paar Paare rausgesucht, von denen ich von vielen Seiten gehört hatte, ach, die tanzen so schön musikalisch. Und habe mir angeguckt, was machen die eigentlich in ihren Performances? Also wenn die während einer Milonga ihren Showtanz machen, was machen die eigentlich mit der Musik? Und ich wollte eben nicht Bühnentanz machen, weil das ist ja einstudierte Choreografie zu Musik, dass das aufeinander passt, nona. Sondern eben improvisierte Performances bei Milongas. Und
ja, wobei, Entschuldigung, die bereiten das schon auch.
Natürlich bereiten die das vor.
Michael Natocci zum Beispiel, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, tanzt ja unfassbar. Jeder Kicks eines Instruments wird umgesetzt mit Fuß oder so etwas und hat das auch vorbereitet.
Genau, also was ich auch weiß, ist, dass sie größtenteils, also sie haben so ein paar Ideen oder so fancy Moves, die auf jeden Fall mit drin sein sollten, zum Teil, und der Rest ist aber improvisiert. Aber es gibt auch die überhaupt nichts vorbereiten und die wirklich einfach nur lostanzen. Aber die kennen die Stücke, die würden niemals ein Stück sich auswählen, was sie nicht gut kennen, zu dem sie da tanzen, sondern die wissen genau, wo der Pianolauf ist und wissen genau, an der Stelle machen sie das dann. Und wie gesagt, da habe ich mir einfach dann angeschaut, was machen die denn nun eigentlich, was wir als musikalisch empfinden, und habe dann so eine mehrseitige Tabelle erstellt. Weil man kann es quantifizieren.
Wirklich?
Ja. Es gibt so ein paar Standards, die machen alle. Also beispielsweise, was haben wir da so? Ich versuche ein paar schöne Beispiele zu finden aus meinem Kopf jetzt. Also der Klassiker zum Beispiel auf einen einzelnen hohen Ton, also irgendwie so da 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 plim, ja, so am Ende einer Phrase, da wird ein Buleo geschmissen. Ja, also irgendeine ganz knackige Bewegung auf einen herausstechenden Ton in der Musik ist sehr häufig. Der Pianolauf, wo entweder er oder sie einen Trippeltrappel macht. Und das wird dann sofort vom Publikum als so gustiert. Ja? Aber ja, gut, wir wissen, da kommt der Pianolauf und dann machen wir das halt. Ne? Das ist also eigentlich eher naheliegend, aber es ist was offensichtlich als musikalisch gesehen wird. Also ich will das jetzt nicht zu sehr entzaubern, weil das kann auch frustrieren. Aber es gibt so ein Repertoire an typischen Bewegungen zu typischen Momenten in der Musik und zu Momenten und Elementen in der Musik, die offensichtlich als musikalisch von außerhalb empfunden werden. Und meistens sind es rhythmische Geschichten. Also wo fancy Elemente in der Musik in fancy Bewegungen umgesetzt werden. So die Triole, und dann läuft man auch die Triole. Ja, also, weiß nicht, für alle Nichtmusiker, die zuhören.
Bitte darum.
Triole wären eine Dreiteilung eines Beats. Also nicht bam, 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 sondern ba, 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 ba. Und das ist
eben, und dass es deswegen gleich ein Vals ist, sondern nur innerhalb eines Viervierteltaktes.
Richtig.
Gibt es eine Dreierteilung. So, jetzt haben wir auch alle endgültig verwirrt, die nicht genau. Musiker sind.
Und wenn man sich jetzt entscheidet, man kennt ein Stück gut, man weiß, da kommt jetzt gleich diese Triole und man läuft diese Triole, dann zeigt man, dass man in der Musik ist, dass man sie kennt, dass man sie umsetzen kann, und das wird dann als musikalisch empfunden.
gut, Aufgabe an die Lieder, sicher vielleicht einmal zu Hause alleine Musik hören und so weiter, sich zu überlegen, quasi ein Waffenarsenal anzulegen, ein Repertoire, sich vorzubereiten, was man tun kann, wenn jetzt mal die Musik sehr staccato ist, dass man da anfängt, jetzt Legato, Ochos zu führen und dann aber auch sich zusammen, und wenn es gelingt bei der Milonga, dann auch, man muss es ja hervorholen können.
Man muss es vorholen können und man muss den Platz haben. Das ist ja manchmal auch dann so, also wo ich selber führe und das, wenn dann nicht viel Platz ist, da wäre wunderschön jetzt den großen Ocho oder das...
oder Planeo.
Aber es ist einfach kein Platz. Also muss ich bei meinen, weiß ich nicht, Heroes bleiben.
Ja, und Plan B einschalten.
Genau. Ja, aber wobei, also das Waffenarsenal, ja, aber... Man sollte dann auch nicht in die Falle tappen, dann immer nur wieder das Gleiche zu machen. Ne? Oh, da ist ein Pianolauf. Dann bin ich, wenn ich jetzt einen kleinen Trippeltrappel führe, dann werde ich musikalisch wahrgenommen. Spätestens nach dem dritten Mal sagen alle, ach, immer das Gleiche bei dem.
Ja. Also, ja, das, ich habe jetzt gerade großartige Performance in Graz gesehen. Hm. Da gibt es dann das bewusste Gegenprogramm manchmal. Die Instrumente spielen jetzt einen rasend schnellen Lauf und das Paar verharrt jetzt in einer unfassbar bewusst Zeitlupenbewegung als Kontrast.
Genau.
Das kann Gänsehaut verursachen.
Ja. Ich habe eine Gänsehaut nur beim Vorstellen.
Ja, bitte, Janina und Mary waren das.
Ja, genau. Nee, aber ich meine, das ist dann schon wieder, das ist dann noch ein Niveau höher. Ne? Also damit kann man erst anfangen, wenn man quasi die Grundlagen wirklich beherrscht. Und ich meine, wir alle oder viele von uns, wir sind ja keine Tango-Profis. Wir machen das ja als Hobby, als nebenher. Und man wird nie so viel Zeit da rein investieren können, wie man vielleicht gerne möchte. Also so ein bisschen immer weiter lernen, schon okay. Aber man muss auch einfach, glaube ich, akzeptieren, dass man auf manches Niveau vielleicht nicht kommen kann, wenn man einfach die Zeit oder das Geld nicht hat, die Möglichkeiten. Und sich dann einfach darüber freuen, dass andere das machen. Wenn man dem zuschauen kann und das auch schon genießen. Ne? Und nicht immer nur denken, oh, warum kann ich das nicht? Also ich glaube, das ist dann zu frustrierend.
Ja, man kann auch in einfacher Sprache sich gut verständigen.
Genau. Wenn man die gleiche Sprache spricht, ja.
Ich meine, jetzt haben wir eine Stunde fast. Mhm. Aber ein Thema, weil es jetzt ein bisschen so dazu passt, würde ich gerne noch kurz anschneiden zumindest. Es gibt auch eine Art, du hast vorher gesprochen, diese Arbeit der Tango-Tanzbarkeit von Musik und warum ist jemand musikalisch, hast du mit einigen herausstechenden Künstlern und Künstlerinnen dir angesehen. Es gibt aber auch eine Arbeit, Some Lead, Some Follow. Du hast dir einige Proponenten der internationalen Tango-Argentino-Szene näher angesehen, weil die offensichtlich einen großen Einfluss haben auf die Entwicklung des Tango-Argentinos, auf die Entwicklung der Community, der weltweiten Community. Würde ich fast sagen, das waren offensichtlich einerseits Unterrichtende, Tanzende, DJs, Veranstalter, DJs vor allem. Mhm. Was ist da? Also was war da die Fragestellung eigentlich jetzt und was war da auch das Ergebnis?
Genau, das war das, wo wir uns vor allem mit den Netzwerken auseinandergesetzt haben. Also da geht es um normative Faktoren, die beeinflussen, warum wir etwas als tanzbar empfinden und warum wir dazu gerne tanzen. Weil die Musik muss gewisse Dinge vorgeben, aber andererseits lernen wir das ja auch im Unterricht und lernen wir das auf Milongas, was für andere tanzbar ist, und wir kopieren das und wir empfinden das dann ähnlich. Das heißt, je länger jemand in einer Community drin ist, desto wahrscheinlicher, dass er oder sie genau die gleichen Dinge schön findet, die anderen auch schön finden. Und in dieser Arbeit haben wir genau diese normativen Faktoren angeschaut, indem wir uns Netzwerke, Querverbindungen angeschaut haben. Welche DJs werden wohin eingeladen und wie stark homogenisiert das die Szene in Europa vor allem? Und haben gesehen, denn es gibt diese ganz spannende Verteilung, nämlich die jeweiligen Top-DJs, also diese Arbeit ist jetzt, weiß ich nicht, 5-6 Jahre alt, inzwischen sind es andere DJs, weil das sind auch Runden, ne? Aber also die Top-DJs zu der Zeit, da haben wenige DJs auf fast allen Events in Europa gespielt und wir haben uns da Festivals angeschaut Und dann gibt es diesen langen Rattenschwanz von den lokalen DJs, die vielleicht bei ein, zwei Milongas DJen. Und das ist ganz klar, wenn wenige mit dem gleichen Repertoire, was sie immer mitbringen, wenn sie auflegen, überall auflegen, dann schafft das eine Norm von dem, was wir als tanzbar empfinden, weil wir immer nur diesen Kanon hören. Also das war so eine der Sachen, die wir uns da angeschaut haben. Das basierte auch auf einem Online-Survey. Das war, ist jetzt auch wieder im Buch nochmal verarbeitet, wo wir, ich sag jetzt wir, weil es war in vielen dieser digitalen Bereiche oder quantitativen Bereiche habe ich immer meine Mitarbeitenden gehabt, die in Statistik sich auskennen oder eben in Datenanalyse, weil das bin ich nicht. Ich bin dann wirklich eher die Ethnologin. Also das war einmal Christopher Dick und Wolfgang Kienreich und Kurt Schatz, meine drei, die da sehr wichtige Arbeit zugeleistet haben. Genau, und wir haben also bei diesem Online-Survey kleine Stückchen von Tango-Tracks abgetestet. Tanzbar, nicht tanzbar. Also wirklich ganz, man musste dann also als Teilnehmender einfach nur durchklicken, konnte auch nicht zurückgehen, sondern musste aus dem Bauch heraus entscheiden, finde ich gut, finde ich nicht so gut. Und haben dann abgefragt, wie sind diese Leute mit diesen Ergebnissen vernetzt? Ja, also tanzen die international oder tanzen die nur lokal? Wie lange tanzen die? Wie oft in der Woche tanzen die? Und haben dann daraus so eine Formel gemacht, die Szene-Integration. Also wenn jemand viel tanzt und viel reist und viel Kurse belegt, hat er einen höheren Wert als jemand, selbst wenn er schon 20 Jahre tanzt, nur einmal im Monat tanzt und immer nur lokal. Mhm. Ja, der hat einfach ein viel kleineres Umfeld als diejenigen, die halt wirklich viel unterwegs sind und sich aktiv weiterbilden. Und haben da eben ganz klar gesehen, je mehr jemand integriert ist in diese internationale Szene, desto kleiner ist die Auswahl dessen, was die Person als tanzbar empfindet. Also auch eigentlich finde ich sehr spannend. Also es wird so abgeschliffen, man fängt an irgendwo und kann zu allem Tango tanzen. Und je mehr man eben in diese Tango-Szene hineinwächst und je länger man dabei bleibt, desto kleiner wird das, was man als wirklich schön zum Tanzen empfindet.
Das ist mal erstaunlich.
Ja.
Weil man jetzt mehr Fähigkeiten eigentlich hat, das trotzdem nicht so anwenden möchte.
Genau, der einzige Unterschied ist Musiker. Wenn jemand außerdem auch noch eine musikalische Grundbildung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit wieder kleiner. Dann tanzen die auch gerne noch zu anderen Sachen.
Behalten sie ihre Neugier bei eigentlich?
Könnte man so sagen, ja. Mhm.
Eben, es liegt aber ein Thema noch in der Luft, weil viel herumreisen. Du hast auch eine Arbeit gemacht zum Thema Reise nach Buenos Aires.
Ja.
Und es ist ja wirklich großartig. Ich habe das
die
jetzt gesehen und gedacht, die Pilgerreise.
Ja.
Da poppt es wie Schuppen von den Haaren, würde Otto sagen. Mhm. Stimmt eigentlich. Man kann das ja fast als eine, hat möglicherweise Anteile einer Pilgerreise. Wobei die Frage ist, was ist eigentlich eine Pilgerreise und warum ist eine Reise nach Buenos Aires ähnlich? Der Weg kann es ja nicht sein. Bei der Pilgerreise ist der Weg wahrscheinlich schon Teil des Ziels. Also ich brauche nur sagen, Jakobsweg, alle wissen, was gemeint ist.
Ja.
Da geht es um den Weg und nicht um das Ankommen in Santiago, weil da kann ich gleich hinfliegen oder mit dem Zug hinfahren und bin dort und berühre irgendeinen Stein an der Kirche, das war's. Buenos Aires wissen wir auch, schwimmen wir nicht hin, sondern fliegen mit dem Flugzeug. Der Weg wird es nicht sein. Aber wo sind denn da die gemeinsamen Merkmale einer Pilgerreise?
Also ja, die christliche Pilgerreise, wo der Weg auch das Ziel ist, ist das
gilt eine. Gilt aber, glaube ich, für die Hajj.
Ja, wobei die meisten fliegen heutzutage zur Hajj. Und dann geht es um das Dortsein, um das dort mit den anderen Pilgern sein und um das
Umkreisen.
Ja. Also du hast recht, dieser Weg ist es nicht, aber das, was man wieder mit zurückbringt, ist es ganz stark. Nämlich der Nimbus des Pilgerreisenden. Ich war da. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich habe mit dem Lehrer getanzt und ich war im El Beso. Ja. Und ich habe im El Beso mit einem Milonguero aus Buenos Aires getanzt und dann knien alle nieder. Ja. Also dieses Gefühl, man möchte gerne zur Quelle reisen. Da, wo die Aura das Tango am stärksten ist. Und es ist nun mal für uns Buenos Aires. Selbst wenn man global in vielen anderen Orten der Welt auch sehr, sehr gut Tango tanzen kann, nämlich Tokio oder Berlin, ja, sind so die großen Hubs, oder Paris. Ich glaube, das sind die drei großen Städte außerhalb Argentiniens.
Ja, Istanbul, muss ich einbringen.
Okay,
ja.
Gut, bitte.
Tut mir leid. Istanbul, glaube ich, ist enorm stark.
Ja. Aber also auch der Geist des Ortes, selbst wenn das eigentlich 100 Jahre her ist, aber einfach da gewesen zu sein. Und also ich habe die Pilgerreise auch gemacht, um mich zu authentifizieren.
Hast du den Segen geholt?
Ich gehöre jetzt dann dazu, weil ich war jetzt dann auch 6 Wochen in Buenos Aires. Und also weil wir vorhin kurz das Thema hatten, wie geht man mit Ablehnung um? Zurück in Europa, plötzlich wollten alle mit mir tanzen auf den Milongas. Obwohl sie nicht, unter Umständen vielleicht nicht wussten, dass ich in Buenos Aires war. Aber ich habe einfach so ein ganz anderes Standing gehabt. Ich bin eine Queen erschienen in diesen Milongas, weil ich war gerade erst in Buenos Aires. Und man bringt dann irgendwie sowas,
vielleicht auch,
ja, genau sowas, eine Aura mit. Und nach einem Jahr war es wieder weg.
Also es hält nicht lange. Also
es hält nicht, heißt, man muss dann schon, vielleicht sollte man wieder hin, aber also zumindest einmal da gewesen zu sein. Also ich weiß nicht, es ist auch ganz oft, wenn man mit irgendjemandem spricht, den man noch nicht kennt, auf irgendeiner Milonga, man ist verreist, vielleicht aus einem anderen Grund und geht zu der lokalen Milonga, machen wir ja, denke ich, viele so, die Tango-Schuhe packt man immer ein, fängt sich an zu unterhalten und dann gibt so dieses mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Warst du schon mal in Buenos Aires? Ja, ich habe mit dem Lehrer gelernt und da wird so abgecheckt. Wie tief ist man dann wirklich drin? Und wenn man sagen kann, man war schon mal in Buenos Aires, dann ist ein Häkchen auf jeden Fall mal da gemacht. Also ich glaube schon, jetzt natürlich, Pilgerreise ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Und es gibt also einen Schelm, der behauptet, dass Tango quasi auch eine Religion sein könnte.
Ich war ja noch nicht in Buenos Aires. Ich zähle mich zu der Gruppe, die also andächtig an deinen Lippen hängen, wenn du da erzählst. Dazu zwei Fragen. Eines ist, ist es dann aber, wenn du dort bist, tatsächlich so, dass jetzt, ich weiß nicht, die Stadt erstrahlt in rosa Licht und alles ist Tango-Duft, erfüllt die Luft und so weiter. Oder ist es halt eine Stadt, wo halt irgendwo an welchen Orten Milongas abgehalten werden, wie in vielen anderen Städten auch. Und dass es dann tatsächlich ein bisschen abräumt von einer Traumvorstellung, die eine Sache. Und die zweite sage ich nachher.
Okay, da kann ich jetzt nur das Falsche drauf antworten. Weil ich fahre auch gerne nach Berlin zum Tango tanzen. Da ist jeden Abend so viel los und da gibt es so schöne Events, da gibt es so gute Tänzer. Warum sollte man sich den Langstreckenflug antun, außerdem auch noch aus Nachhaltigkeitsgründen, wenn man auch mit dem Nachtzug nach Berlin fahren kann? Ich weiß nicht, wie viel von diesem Gefühl, in Buenos Aires zu sein, im Kopf der Leute ist, die da sind und dann auch in meinem, weil das war schon was Besonderes. Und wie viel tatsächlich in der Luft liegt, die definitiv nicht rosa ist. Das kann ich dir ganz sicher sagen. Also ich will diese Reise nicht missen, die ich da gemacht habe. Ich habe da sehr spannende Erfahrungen gemacht. Und vor allem, also als Ethnologin sowieso, habe ich mir genauso angeguckt, die Leute, die aus Europa nach Buenos Aires fahren, um da zu tanzen, also immer dieses Forscherhütchen aufgesetzt. Wie, dass ich eben selber diese Erfahrung auch gleichzeitig gemacht habe. Aber ich glaube nicht, dass es nötig ist, um ein guter Tango-Tänzer zu sein. Ich glaube, das kann man genauso gut in Europa sich alles zusammenklauben von den verschiedenen wirklich guten Tanzlehrern, die wir hier haben und den wirklich tollen Events, die es hier inzwischen gibt. Also ich glaube nicht, dass man die Pilgerreise machen muss, aber für mich, wenn jetzt jemand sagt, ja, und im El Beso, und ich habe den Eindruck von meinem El Beso dazu im Kopf, das ist schon auch schön. Also wenn man quasi dem eine eigene Erfahrung quasi zuordnen kann, wenn andere darüber reden. Das bereichert das Ganze natürlich trotzdem. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das muss, um ein guter Tango-Tänzer oder Tango-Tänzerin zu sein.
Das war jetzt genau die zweite Sache, zu der du hingeführt hast. Mhm. Ich kenne nämlich wirklich genug Leute, wenn man spricht über Buenos Aires, die dann tatsächlich die Kraft und die Fähigkeit haben, zu widerstehen, sagen, na, ich brauche das nicht unbedingt. Ja,
sicher.
Ich muss nichts, wirklich.
Absolut. Ich habe auch also mit einem der Tango-Lehrer aus dem Nu Tango in Berlin mal gesprochen, also ein langes Interview auch für eben diese Forschung. Er sieht das überhaupt nicht ein. Warum soll er denn da hin? Wir haben doch hier so einen tollen Tango. Was soll er denn da? Oder auch eine andere DJ aus Italien, die gesagt hat, und das stimmt tatsächlich, wenn man in Buenos Aires auf den Milongas tanzt, dann tanzt man mit Leuten aus Deutschland, aus Schweden, aus
Das kann man auf jedem Festival auch haben.
Ja. Und dazu muss ich da nicht dahin rüberfahren, das kann ich dann eben auch in Europa haben.
Also möglicherweise tanzt du sogar in Wien dann öfter mit argentinischen Bürgerinnen und Bürgern als da unten,
genau.
Die hierher kommen.
Die in Argentinien auch viel mehr zählen, weil sie mal in Europa waren.
Ah ja, richtig. Doch noch eine letzte Bonusfrage.
Ja.
Zu Piazzolla wird nicht getanzt, da wird es auch nicht gespielt, so wie Carlos Gardel hat einen anderen Grund. Piazzolla wird nicht aufgelegt oder nur ganz selten und vielleicht in einem Neo-Tango-Tanda kurz vor Ende einer Milonga. Wie ist das in Buenos Aires auch so und liegt das daran, dass Piazzolla von sich aus immer gesagt hat, meine Musik ist eigentlich nicht gedacht zum Tanzen, sondern zum Zuhören und daran halten sich jetzt halt auch alle, obwohl man eigentlich, das haben wir gesehen in den Film Tango Lessons, zu Lieber Tango, also wenn man kann, dann kann man fantastisch dazu tanzen, sogar eine Frau mit drei Männern gleichzeitig.
Zwei.
Mit zwei.
Drei,
das waren drei, ich okay. höre, es waren drei. Ja, ja. Und dass man sich dann aber wirklich jetzt daran hält, im Sinne von, das ist halt sein Wunsch gewesen und deswegen machen wir es nicht.
Ja, nee, ich glaube, es wird ja dazu getanzt. Also Piazzolla ist ja eine ganz beliebte Musik für Tango Escenario, für choreografierte Stücke auf der Bühne. Da ist Piazzolla großartig zu, weil er ganz viel, ich nenne es jetzt mal raumgreifende Musik komponiert, die man dann raumgreifend choreografieren kann. Und da passiert viel, da sind unglaubliche Rita Dandy und Pausen und ja. Wenn man die Musik nicht kennt als Tango-Tänzer auf einer Milonga, dann ist man ziemlich aufgeschmissen. Und er selber hat kein tanzendes Publikum im Kopf gehabt, für das er komponiert. Und gute Tango-Tanzstücke haben das aber. Da hat sich der Komponist oder da hat sich der Arrangeur damit auseinandergesetzt, was brauchen die Tango-Tanzen denn und hat das Stück dementsprechend verpackt für dieses Publikum. Also sprich, Komponisten und Arrangeure und Orchester haben ihr Publikum im Kopf, wenn sie ihre Stückauswahl treffen. Also auch wenn man mit Tango-Musikern spricht, die haben natürlich, also Profi-Orchester, die haben ihre Piazzolla Repertoire, das ist überhaupt keine Frage. Würden sie aber nie auf einer Milonga spielen. Das spielen sie im Konzertsaal. Weil es einfach dieses klassisch Tanzbare nicht hergibt. Es sei denn, man kennt die Stücke gut, bla bla bla. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es aus Respekt für, das ist bei Gardel eher der Fall, weil die Gardel-Stücke, die sind berechenbar. Aber da ist es halt eine andere kulturelle Sache. Aber Piazzolla, ich glaube, das hat nicht mit Respekt zu tun, sondern es hat wirklich einfach mit der Qualität der Musik selbst zu tun, dass es einfach nicht wirklich Milonga-kompatible Musik ist. Außerdem, du hast selber gesagt, kurz vor Ende, nämlich dann, wenn die Tanzfläche schon relativ leer ist. Weil zu Piazzolla möchte man tendenziell raumgreifend große Schritte weit, ne? Und das funktioniert auf einer vollen Milonga einfach nicht.
Mhm. Womit sich der Bogen schließt, perfekt wieder zu deiner Arbeit, zum Dekonstruieren von Tango-Mythen.
Ja.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Schön,
es war ein hochinteressantes Gespräch.
Und jetzt brauche ich ein Wasser.
Danke.
Danke.